Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Während noch gerade der Sirenengesang von Julianne Moore bei Netflix verklingt, hat die Frau es erneut in den Stream geschafft, aber diesmal zu Apple TV Plus mit ihrem neuen Film Echo Valley, der dort ab dem 13. Juni exklusiv verfügbar ist weltweit. Wir durften aber schon vorab reinlinsen und wir sind in diesem Fall der Kollege Christopher.
Hallo Dom, hallo liebe Zuhörer. Ferien auf dem Ponyhof, schon mal gehabt?
Ja, inklusive Badewasser im Nachgang.
Klingt fantastisch.
Ja, und Sydney Sweeney ist auch dabei. Bei Badewasser ist die Frau im Moment nicht fern, wenn man das vielleicht verfolgt hat in den einschlägigen Schlagzeilen. Tue ich eigentlich nicht, aber ist so irgendwie, glaube ich, von der Woche bekannt geworden, ne, dass Sydney Sweeney jetzt ihr gebrauchtes Badewasser in Seifenform verkauft. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gwyneth Paltrow und ihre komische Vagina-Kerze lassen so ein bisschen grüßen, oder?
Das Problem ist, dass das irgendwie ihren Hatern nur so in die Hände spielt.
Ja.
Weil das ist ja nun mal das komplette Gegenstück zu dem, was man mit seriöser Schauspielerin assoziiert. Aber okay, die Frau ist eine gewiefte Geschäftsfrau, sie weiß, was sie tut. Und es gibt ja nun mal auch sehr interessante Projekte mit ihr am Horizont, wo ich mich durchaus drauf freue. Mhm. Aber ist das hier eines davon?
Ja, wir werden es erfahren, ne? Also ich muss für meinen Teil sagen, ich habe von Sydney Sweeney noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich habe letztes Jahr diesen Film mit ihr gesehen und auch besprochen, Reality. Da fand ich sie ziemlich gut. Da darf man auch gerne in die Besprechung mit Stu und Melanie reinhören. Und dann habe ich, glaube ich, noch, ja, diesen Anyone But You oder wie der heißt, den habe ich tatsächlich mal auf Netflix geguckt. Ich weiß gar nicht, warum. Und den fand ich leider recht scheußlich. Aber die Dame ist durchaus wandlungsfähig und wer ihr auch in nichts nachsteht, ist Julianne Moore. Also die Frau, die kann ja wirklich alles spielen und ich sehe sie sehr, sehr gerne und ja, ich erhole mich zwar noch so ein bisschen von ihrer Miniserie Sirens auf Netflix, also die war für mich unsäglich. Aber ich sehe der Frau trotzdem immer noch sehr, sehr gerne zu und du Sydney Sweeney, ne? Da ergänzen wir uns, glaube ich, ein bisschen.
Ja, ich bin auch Julianne Moore-Fan. Also seit den 90ern, seit ihren ersten Kollaborationen mit Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, Magnolia, wurde ich auch auf sie aufmerksam. Dann natürlich im Mainstream-Bereich mit Hannibal und dann kamen immer mal wieder großartige Sachen, da kam auch viel Durchschnittsware, dann sehr, sehr spät kam der verdiente Oscar für Still Alice, aber gehört auch zu den Damen, die ich immer wieder gerne sehe, weil sie ihr Handwerk einfach aus dem FF beherrscht und ja, Sydney Sweeney wird schauspielerisch unterschätzt. Das kann eigentlich jeder sagen, der mehr mit ihr gesehen hat, insbesondere die ersten beiden Staffeln Euphoria, da war ich schon komplett überzeugt. Dann habe ich halt auch Sachen mit ihr gesehen, wo es halt wirklich nur darum ging, sie dementsprechend in Szene zu setzen, genauer gesagt ihren Körper, Sachen wie The Voyeurs auf Amazon Prime. Und ich denke schon, dass da größere Sachen kommen werden. Da ist ja momentan ein Biopic, worüber wir vorhin im Vorgespräch gesprochen hatten, über eine Boxerin, wo sie auch eine physische Transformation hinter sich gebracht hat. Ich denke, was momentan einfach fehlt, ist der große kommerzielle Knall, wo man einfach sagen kann, die Frau ist jetzt ein offizieller Filmstar. Du hattest Anyone But You, das war ein Achtungserfolg, aber da fehlt noch irgendwie momentan was ganz, ganz Großes, wo man sagen kann, von jetzt an steht ihr Name vor dem Titel. Ich habe das Gefühl, eine Möglichkeit wäre die anstehende Verfilmung von einem Anime, korrigiert mich bitte Anime-Fans, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber von dem, was ich gehört habe, ist Michael Bay plant eine Realverfilmung von Gundam Seed und soll da die Hauptrolle spielen.
Okay.
Und das klingt schon mal so in die Richtung, das könnte eben der große Filmstar-Move werden. Ja. Aber so oder so, der wird nicht lange auf sich warten lassen.
Na, aber ob jetzt unbedingt Michael Bay sie auch noch in Szene setzen muss, das darf man, glaube ich, auch leise hinterfragen. aber neben dem Christy Martin Biopic, also wo sie diese Boxerin spielt, ist sie ja auch demnächst, also wird jetzt demnächst gedreht, spielt sie auch Kim Novak.
Oh.
Die Darstellerin aus Alfred Hitchcocks Vertigo. Zwar nicht zu Vertigo, sondern nur über ihre Affäre anscheinend mit Sammy Davis Jr. Aber ja, die Frau ist immer mal wieder in Biopics zu sehen gewesen zuletzt. Ne? Also ob jetzt hier Reality, Eden zuletzt auch oder Eden war sie ja auch zugegen, auch wenn der ja ziemlich untergegangen ist. Also die Frau kann auf jeden Fall was. Ich hatte auch schon Vergleiche gelesen zuletzt mit Megan Fox, was sie angeht. Die halte ich für grundfalsch. Ich sehe sie eher so. Sie schlägt für mich so eher in die Richtung Scarlett Johansson aus und die ist auch lange nur auf ihr Sexsymbol-Image reduziert worden und kann einfach was. Da muss man sich nur Filme wie Marriage Story ansehen. Aber Lirum Larum, das soll ja jetzt hier kein Sydney Sweeney-Cast werden, sondern der zu Echo Valley. Christopher, weih uns doch mal ein, worum geht's hier eigentlich?
In Echo Valley begegnen wir der vor kurzem verwitweten Kate, gespielt von Julianne Moore. Sie ist die alleinige Inhaberin der Echo Valley Farm, einer großen Pferdefarm im Südosten Pennsylvanias, wo sie auch Reitunterricht gibt und sich mehr schlecht als recht über Wasser hält. Sie hat einen Ex-Mann, gespielt von Kyle MacLachlan, der ihr immer mal wieder aushilft, das aber eher widerwillig tut. Und die beiden haben eine entfremdete Tochter namens Claire, gespielt von Sydney Sweeney. Claire ist ein ziemliches Sorgenkind. Sie ist gerade clean, hat immer mal wieder Drogenprobleme, ist mit einem jungen Mann zusammen, der ihr auch sonderlich gut tut. Und sie schneit immer mal wieder rein, wenn sie Geld braucht, verschwindet dann wieder, kommt wieder. Es ist ein nie endender Teufelskreis mit ihr. Und eines Abends kommt Claire nach Hause, blutverschmiert, zitternd und hat etwas getan. Etwas, was dementsprechend Ärger bitten würde für sie, für die ganze Familie. Und ihre Mutter schreitet natürlich zur Tat und möchte das möglichst Beste für ihre Tochter tun, ihr auch Ärger vom Hals halten. Aber es stellt sich heraus, das ist nur der Anfang von einer gewaltigen Katastrophe, die ganze Familie dementsprechend zu zerstören droht.
Ja, vielen Dank. Ich muss gestehen, ich wusste im Vorhinein nicht viel über den Film. Ich wusste nur Julianne Moore, Sydney Sweeney und irgendwas mit einem Unfall oder einer Tragödie. Wie war es bei dir?
Ging mir genauso. Du hast mich ja darauf angesprochen, dass wir den Screener zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich wusste gar nichts darüber. Ich bin ansonsten ja auch kein Apple Plus Kunde. Von daher bin ich dann nicht immer so im Bild, was da veröffentlicht wird. Und ich habe mich dann erstmal schlau gemacht. Der Regisseur Michael Pierce ist ja eigentlich bisher jemand, der eher kompetent aufgefallen ist. Von ihm sein Debüt. Der sehr unterschätzte Beast von 2017 mit Jesse Buckley kann ich jedem nur empfehlen. Und seinen zweiten Film Counter, da weiß ich nichts drüber, aber das ist jedenfalls jetzt sein dritter Film. Und es ist ein Originaldrehbuch. Da wollte ich mich ganz besonders drüber informieren, nachdem ich den Film gesehen hatte. Weil ich muss schon sagen, wenn ich es jetzt nicht besser wissen würde, es könnte irgendwie auch eine Adaption von einem Gillian Flynn-Roman sein.
Ja.
Also daran habe ich sehr stark gedacht, als ich den sah. Das könnte wirklich aus der Feder der Gone Girl-Autorin stammen, weil das hier ist, um es grob zusammenzufassen, wenn das ein Buch wäre, dann wäre das diese Art von leicht bekömmlichem Thriller, den halt so die Mama im Urlaub am Strand liest. Das soll nicht despektierlich gemeint sein, aber das ist der Ton, der hier angeschlagen wird.
Ja, aber den Ton schlägt tatsächlich nicht Gillian Flynn an, sondern Brad Inglesby. Ist ja, jetzt nicht, wer weiß, wie bekannter Autor, aber der hat zuletzt vor allem die ziemlich empfehlenswerte Miniserie Mare of Easton mit Kate Winslet geschrieben. Und davor auch schon Out of Play zum Beispiel, dieses Trinker-Sportler-Drama mit Ben Affleck. Oder auch Run All Night, Out of the Furnace mit Christian Bale. Also ist jemand, der durchaus, ja, versierte, solide Kost abliefert irgendwo. Und wie soll ich das sagen? Ich hatte, also vielleicht lag es auch daran, daran kann es ja eigentlich nicht gelegen haben, weil ich habe erst im Nachhinein halt, also im Abspann wirklich erst gesehen, wer hier Regie geführt hat, wer das Drehbuch geschrieben hat. Aber irgendwie hatte ich doch so das Gefühl, dass derjenige, welcher hinter dem Drehbuch, also Brett Inglesby, dass der irgendwie mehr aus dem Serienbereich stammen könnte. Und der Regisseur jetzt zwar nicht so, der hat zwar auch schon Serien gemacht, aber der hat davor einige Kurzfilme gemacht. Und irgendwie, also ich habe diesen Beast nicht gesehen, aber ich habe bei dem Film immer mal wieder gedacht, und dahingehend ist er lustigerweise das genaue Gegenstück zu Silence auf Netflix, während das wirkte wie ein in die Länge gezogener Film, also weiß ich nicht, hätte 100 Minuten laufen können, lief dann aber 5 Stunden, wirkt das hier wie etwas, was ursprünglich mal eine Miniserie hätte sein sollen oder können und dann eingedampft wurde zu einem Thriller, der trotz 100 Minuten erstaunlich langatmig daherkommt. Wie war es für dich?
Also ich gehe auf alle Fälle bei der Langatmigkeit mit, dafür, dass es eben ganz klar ein Thriller sein soll. Er erinnert einen auch immer wieder daran durch bestimmte Haken, die die Story schlägt, weil man hätte nach dem ersten Drittel den Eindruck haben können, das ist jetzt einfach ein Drama über eine Mutter-Tochter-Beziehung und wie weit eben die elterliche Liebe gehen kann. Aber nein, es will ein packender Thriller sein. Da werden immer wieder Thriller-Elemente eingeschoben. Und trotzdem weiß Michael Pierce hier nicht so recht an der Spannungsschraube zu drehen.
Ja.
Die Lauflänge, die spürt man leider. Er hat irgendwie nicht so richtig die Hummeln im Hintern, die sowas hier brauchen würde. Nur, dass das wirkt wie eine zusammengestampfte Serie, habe ich nicht ganz so empfunden. Einfach weil der Plot ist zu dünn und auch die Figuren sind nicht so zahlreich. Das bleibt irgendwie alles überschaubar. Dass ich fragen würde, in Serienform, was will man denn hier alles erzählen? Also dann aber höchstens eine Miniserie mit 6 Episoden.
Ja, ja, das meine ich.
Und das wäre noch großzügig.
Ja, ja. Ich meine aber wirklich genauso diese Miniseriensparte, weil es gibt hier doch einige Figuren, die eher nur so am Rande auftauchen und wo man sich fragt, warum es die überhaupt gibt. Also beispielsweise Kai MacLachlan, der, glaube ich,
ja,
eine Szene hat.
Ganz genau.
Fiona Shaw, die man in letzter Zeit sehr, sehr oft sieht, die ist ja demnächst auch in diesem Film hier Hot Milk drin, da bin ich sehr gespannt drauf, möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal schauen. Und in Endor war sie ja auch sehr denkwürdig in der ersten Staffel. Ja, die hat hier noch so eine der besseren Nebenrollen, wobei die irgendwie sehr ähnlich ist zu ihrer in der 4. Staffel True Detective. Ja, und dann haben wir, also wir haben jetzt kein riesen Ensemble an Nebenfiguren, aber da sind so einige Stellen, da hast du das Gefühl, da werden so Plots angerissen, wo eigentlich mal mehr war. Also auch was so das ganze Trauma von Julianne Moore um ihre verstorbene Ehefrau tatsächlich angeht. Und in der ersten Hälfte wirkt das Ganze wirklich fast noch wie so ein, ja, Mutter-Tochter-Drama. Mit Julianne Moore als, ja, fürsorgliche Mutter, die hinter ihrer rücksichtslosen Tochter aufräumt. Und das wird dann letzten Endes auf die Spitze getrieben und dann in Richtung Thriller. Aber das hat wirklich für mich gar nicht funktioniert. Also die erste Hälfte war vielleicht noch okay. Aber da muss man auch jetzt sagen, an alle Sydney Sweeney-Fans, auch außerhalb von Christopher, sie hat hier gar nicht mal so viel Screentime, ne?
Ja, der Plot verlangt das ja quasi, dass sie auftaucht und wieder verschwindet, auftaucht, wieder verschwindet, als diese unzuverlässige Tochter. Nur wenn sie dann da ist, war sie wieder abermals zu überzeugen. Weil die Chemie zwischen ihr und Julianne Moore, das ist so das Positivste, was ich sagen kann, stimmt. Du hast Julianne Moore als diese Mutter, die immer wieder versucht, Verständnis aufzubringen. Und Sydney Sweeney ist einfach diese unreife Göre, die dem null Wertschätzung entgegenbringt und auch nicht wirklich nachdenkt über die Konsequenzen ihres Handelns. Und das macht sie wirklich sehr überzeugend. Es gibt da an einer Stelle eine sehr, sehr heftige Streitsequenz, wo es halt irgendwie um Geld geht und wo sie dann irgendwie ihre Mutter unter Druck setzen will. Und sie wird wirklich von Sekunde zu Sekunde wird sie unangenehmer und teilt Tiefschläge gegen ihre Mutter aus. Das ist wirklich kaum zu ertragen. Das ist mit so der intensivste Moment hier und der wird von den beiden wunderbar getragen.
Ja, da hatte ich auch jetzt in einem Interview gelesen oder generell die Aussage von Sydney Sweeney anscheinend bei Jimmy Kimmel, dass sie meinte, sie ist manchmal schon selber davon erschrocken, wie sehr sie sich manchmal in Zustände reinsteigert beim Schauspiel. Und Julianne Moore tat ihr wohl in vielen dieser Streitmomente wirklich leid am Set.
Kann man nachvollziehen, ja, weil es war dementsprechend überzeugend. Absolut. Also klar, Leute, die den Glamour-Aspekt von Sydney Sweeney sehr mögen, die kommen hier nicht auf ihre Kosten. Nee. Weil das muss man auch sagen. Ihr aktuelles Image als das neue Nummer 1 Sexsymbol, das wird hier so runtergedampft, wie es nur geht. Sie spielt nun mal eine junge Frau mit Drogenproblemen und hier wird auch alles daran gesetzt, dass man das sieht. Also alles, was man an ihr so attraktiv finden könnte, wird hier gewaltig runtergefahren. Was auch gut ist, also ich habe hier wirklich nur diese mit Problemen beladene Tochter gesehen. Ich habe nicht Sydney Sweeney gesehen, was ja nun mal das Ziel von überzeugendem Schauspiel sein sollte. Ich finde halt nur, sowohl Julianne Moore als auch Sydney Sweeney hätten hier ein besseres Skript verdient. Das gilt für alle Darsteller. Wen ich ja auch noch kurz hervorheben möchte, ist jemand, der solche Rollen ja auch nicht oft spielt. Das ist Domhnall Gleeson,
ja,
als der Drogendealer, mit dem sich die beiden mächtig Ärger einhandeln. Und Domhnall Gleeson ist wandlungsfähig. Das hat er in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Ich meine, du hast ein Extrem wie der nette Junge aus It's About Time oder eben Ex Machina und dann eben sowas wie General Hux aus der Star Wars Sequel Trilogie.
Ja.
Aber das hier ist mal was ganz anderes. Also den Typen, den der hier spielt, der ist wirklich durch und durch unangenehm, ekelhaft, abstoßend. Und das macht er wirklich großartig.
Ja, mich hat das so ein bisschen, also ich will es jetzt nicht ganz auf eine Stufe stellen, aber so vom, sag ich jetzt mal, Aha-Effekt her, erinnerte mich das so ein bisschen an die Performance von Aaron Taylor Johnson in diesem Nocturnal Animals damals.
Guter Vergleich,
wo der auch als absoluter, wirklich Bilderbuch-Psycho auftaucht. Soweit würde ich jetzt nicht gehen bei Domhnall Gleeson. Der wirkt auch weniger abgebrüht, sage ich mal. Harmlos ist der trotzdem nicht. Aber der ist tatsächlich noch so einer der besseren Aspekte. Und ich wusste wirklich überhaupt nicht, dass der hier drin ist. Und als der dann auftauchte, dachte ich mir, okay, wer kommt denn hier noch so, ne? Und dann, oh ja, Fiona Shaw. Und das ist schon lustig, weil beide sind ja aus Harry Potter. Also Domhnall Gleeson hat ja Bill Weasley gespielt. Und Fiona Shaw dann eben Tante Petunia. Und man muss ganz ehrlich sagen, die hinterlassen hier von den Nebendarstellern noch den besten Eindruck. Also die haben noch so die besten Momente und Textzeilen abbekommen. Der Rest ist, ja gut, Kyle MacLachlan, also.
Ja, du hast recht. Du hast recht am Anfang. Der hat wirklich, der hat hier eine einzige Szene. Da fragst du dich, was soll das? Also ja. Kyle MacLachlan-Fans können sich das hier getrost sparen. Da fragst du dich echt, wieso? Wahrscheinlich gab es vielleicht mehr Szenen von ihm, die leider im Schneideraum eben gecuttet wurden. Anders kann ich mir das nicht erklären, was das sollte.
Ja, oder es ist halt, wie gesagt, meine Theorie immer noch, das hier hätte ursprünglich vielleicht auch eine Miniserie sein sollen. Weiß ich nicht, sagen wir mal 4 Folgen. Und dann hättest du dem Ganzen einfach mehr Raum geben können. Weil ich finde, also das Schauspiel von den beiden Hauptdarstellerinnen fängt das zwar auf, aber so wirklich connecten konnte ich mit denen nicht. Das sind natürlich auch keine wirklichen typischen Sympathieträgerinnen. Aber also das ist so paradox. Dieser Film ist so langsam und trotzdem geht manches dann irgendwie doch ziemlich schnell und es fühlt sich aber jederzeit langatmig an. Also langatmig ist der Film wirklich. Wenn man da sieht irgendwie, oh ja, der geht nur 100 Minuten, ist vergleichsweise ein Snack für die heutige Zeit. Nee, wirklich, der hat sich gezogen, jetzt nicht wie Kaugummi für mich, aber der war nicht einfach wegzugucken. Auch weil die Handlung einfach doch sehr dünn ist und ja, er einfach nicht so richtig funktioniert. Es ist ein ganz merkwürdiger Kompromiss irgendwie aus Drama, was dann plötzlich irgendwie Thriller und Krimi-Elemente haben will. Und das Drama vorneweg, das funktioniert noch am ehesten, wirkt aber auch zu dünn unterfüttert, als dass es wirklich fesseln könnte. Und so muss dann eigentlich Julianne Moore größtenteils die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber das kann die leider auch nicht über den ganzen Film hinweg, meines Erachtens.
Ich habe den Sideplot mit ihrer verstorbenen Ehefrau irgendwie dann am irritierendsten gefunden.
Ja.
Weil du willst damit natürlich dem Charakter ein bisschen mehr Futter geben, du willst ihm mehr Substanz geben und das macht Julian Moore natürlich auch toll. Aber jedes Mal, wenn wieder diese Trauerbewältigung kommt und du hast halt dann diese Einblicke in ihre Routine. Sie steht auf, hat Schwierigkeiten damit zu funktionieren im Alltag, sich um die Farm zu kümmern, Reitunterricht zu geben, hört sich immer wieder alte Nachrichten von ihrer verstorbenen Frau an. Und ja, das gibt Einblicke in diese Figur und ihre Zerrissenheit und das, woran sie eben zu knabbern hat. Aber genau das, das stimmt, das bremst den eigentlichen Thriller-Plot immer wieder aus.
Ja.
Also man hier vielleicht nicht so komplett einen auf reißerischer Thriller machen und eben auch ein bisschen hier so realistisch zeigen, dass alles halt ein Auf und Ab ist und dass es hier zwischen Mutter und Tochter eben auch ein paar schöne Momente gibt zwischen den Dingen, die halt wirklich an die Schmerzgrenze gehen. Aber es tut dem Pacing nicht gut, es tut dem Film tonal vor allen Dingen nicht gut. Es macht hier einfach ein bisschen undeutlich, was hier eigentlich erzählt werden soll. Also ich denke auch, das Logischste wäre gewesen, dass man diesen Trauerplot gestrichen hätte. Das hätte Julian Moores Figur zwar ein bisschen eindimensionaler gemacht, aber wenn man einfach nur einen straighten Thriller erzählen will mit Tempo, dann sind eindimensionale Figuren ja etwas, was man in Kauf nehmen kann.
Ja.
Und das ist schade, weil ich bin der Meinung, hier steckt irgendwo ein guter Film drin. Also ich gebe zu, eine Wendung in der Mitte, die habe ich nicht kommen sehen. Ich bin sowieso immer sehr schlecht, wenn es um das Vorhersagen von Twists geht. Aber wenn es dann halt hier um das geht, was sie da angerichtet hat, weshalb sie blutverschmiert nach Hause kommt, dann gibt es ja in der Mitte einen Twist und wir erfahren, es war nicht das, von dem wir Anfang dachten, was es ist. Und das hat mir gefallen. Da wurde ich auf einmal wieder hellhörig und habe mich gefragt, wo führt das hin?
Ja, aber leider kann der Film solche Momente nie wirklich lange halten. Ein, zwei Stellen waren da auch, gebe ich zu. Vor allem dann, wie Dominic Gleeson dann zurückkommt in den Plot, wobei irgendwie klar war, dass der nochmal auftauchen würde. Aber trotzdem, das hat mich nie so richtig bei der Stange gehalten. Das ist alles so... Ich will nicht sagen unmotiviert, aber also es wird einfach schon sehr früh etabliert, wie Julian Moore tickt im Hinblick auf ihre Tochter. Und dann kann man sich denken, dass die auch, ja, Mama Bär ist, die ein Auto anhebt, um ihr Kind drunter wegzuziehen und sowas, ne? Also ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich muss sagen, also der Film, der hat mich echt so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil der ist jetzt nicht, wer weiß wie schlecht. Den kann man sich schon angucken. Aber ich muss sagen, ich hatte doch ein bisschen mehr erwartet und ehrlich gesagt musste ich mich auch wundern. Da kann ich auch schon mal Entwarnung geben, erneut für die ganzen Sydney Sweeney-Fans. Der Film hat zwar ein R-Rating, aber warum eigentlich? Kannst du dir das erklären?
Die Thematiken anscheinend, die Intensity, da steht ja immer unter der amerikanischen Altersfreigabe immer die Gründe für das Rating aufgeführt. Ich habe keine Ahnung hier. Wahrscheinlich eben ja. Language, da wird auf Englisch sehr viel geflucht.
Ja.
Und die Thematiken Drug Use, das Übliche, das reicht ja oft schon für ein R-Rating.
Ja, aber es ist wirklich für mich gar nicht nachzuvollziehen. Also, nee.
Ja, ich ab 12, ich weiß nicht. Dafür sind hier bestimmte Dinge.
Ja, aber ab 16.
Ein bisschen zu unangenehm.
Ja,
ja. Ja gut. Also ich finde auch, die guten Twists und die guten Wendungen, die die Handlung bringt, die reichen auch nicht aus, um das Ganze irgendwie rumzureißen.
Nee.
Das sind so Momente, die haben mich aufhorchen lassen, aber klar, die konnten auch nicht dafür sorgen, dass ich jetzt durchgehend wieder investiert war. Ich finde, das kann man eigentlich so am besten symbolisieren. Du hattest die meiste Zeit über eine Flatline und hin und wieder machte es piep.
Ja.
Und dann
kurzes
piep. Ja. Dann horchte es ein bisschen auf und dann flachte es sofort wieder ab. Und am Ende bleibt eben handwerklich, wie auch inszenatorisch, wie auch schauspielerisch, alles andere als schlechter Film, aber etwas, was dann doch einen sehr faden Beigeschmack hinterlässt.
Ja.
Und wo wir ja immer die großen Cinephiles sind und allen immer ans Herz legen, bitte geht ins Kino, feiert das Kino und mehr Dinge sollten auch im Kino laufen. Hier, und das ist dann auch mein niederschmetterndes Fazit, ja, kann ich sagen, dieser Film passt perfekt zu einem Streamingdienst. Es ist gut, dass der im Streamingdienst läuft. Im Kino wäre das verschwendete Zeit und verschwendetes Geld.
Ja, aber wer weiß, wenn da eine Miniserie draus geworden wäre mit, sagen wir mal, ja, ich meine gut, also angenommen, mal angenommen, ich wäre jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Creative, Executive oder sonst was bei Netflix oder Apple, schlag mich tot, und ich müsste entscheiden, wird jetzt aus Sirens ein Film und aus dem hier eine Serie, dann würde ich, glaube ich, so aus Echo Valley eher eine Miniserie machen und Sirens wahrscheinlich einen 80-Minuten-Film. Aber ja, das soll es dann hier an der Stelle gewesen sein, bevor ich noch über diese Netflix-Serie abpitche. Ihr könnt euch da draußen natürlich gerne ein eigenes Bild machen von Echo Valley ab dem 13. Juni exklusiv bei Apple TV Plus zu sehen. Uns gibt es nicht zu sehen, aber zu hören natürlich überall, wo es Podcasts gibt und Likes. Schaut auch gerne mal auf unserem Discord-Server vorbei. Da ist immer was los zu Filmen, Serien und allem anderen Smalltalk-Quatsch etc. Und ganz wichtig, wenn ihr mögt, was wir hier tun, dann bewertet uns auch gerne auf Spotify. Da kann man seit geraumer Zeit jetzt auch mittlerweile Ratings abgeben, Kommentare schreiben. Das dürft ihr natürlich auch auf tele-stammtisch.de oder bei YouTube. Und damit würde ich sagen, bin ich raus und überlasse dem Christopher das letzte Wort.
Besten Dank, Dom. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Telestammtisch und geht ins Kino oder geht reiten oder reitet zum Kino. Ganz wie ihr mögt.
Ja.
Ciao.
Und benutzt Seife und kein Badewasser in Seifenform.